Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Vor einem Jahr genau haben Frankreich und Deutschland in Aachen ihre Freundschaft mit einem neuen Vertrag bestärkt und dabei auch vereinbart, mehr in puncto Sprachen und Bildung zu tun. Heute ist wieder deutsch-französischer Freundschaftstag und wir fragen nach, was sich inzwischen so getan hat. Hallo damit zu Campus und Karriere, ich bin Kate Malaike. Und auch die Berufswünsche von Jugendlichen sind ein Thema bei uns. Eine Studie zeigt nämlich, dass die Vorstellungen eher traditionell sind. Arzt, Polizist, Lehrer und IT-Spezialist stehen ganz oben auf der Liste. Der heutige Tag, der 22. Januar, hat für die Beziehung von Frankreich und Deutschland eine ganz zentrale Bedeutung. Denn an diesem Tag wurde mit Freundschaftsverträgen die Zusammenarbeit besiegelt, das Hand in Hand über die Grenzen hinweg vereinbart. Feierlich hatten Bundeskanzlerin Merkel und der französische Staatspräsident Macron im letzten Jahr erst in Aachen den Vertrag erneuert und dabei auch die Stärkung der Bildungszusammenarbeit beschlossen. Schulen und Uni-Abschlüsse zum Beispiel sollen künftig gegenseitig sich besser akzeptieren und die jeweiligen Landessprachen besser gefördert werden. Was hat sich da inzwischen getan, wollte Jürgen König wissen und er berichtet aus Paris.
Dass der Aachener Vertrag die deutsch-französischen Beziehungen schon auf eine völlig neue Ebene gehoben hätte, nein, das kann man noch nicht sagen. Aber die Chancen stehen gut, erzählt Anne Talinot. Seit dem 1. Januar ist sie die neue Generalsekretärin des deutsch-französischen Jugendwerks. In beiden Ländern sei das Verständnis füreinander in den letzten Jahren immer besser geworden. Insbesondere bei jungen Franzosen sei Deutschland inzwischen sehr beliebt.
Als ich nach Deutschland kam, 1994, alle meine Freunde in Paris meinten, was, du gehst nach Berlin, was willst du dort machen? Und dann es hat sich irgendwann umgekippt. Als ich zurückkam nach Paris, es war, du hast so viel Glück in Berlin zu leben. Also Berlin ist cool, aber kann man auch sagen, Hamburg ist auch cool. Es gibt auch Kulturbereich, Nordrhein-Westfalen ist sehr cool, ist sehr gut angesehen.
Mit dem Aachener Vertrag bekam das deutsch-französische Jugendwerk mehr Geld, aber auch klare Aufgaben zugewiesen, mehr Austauschprogramme und höhere Teilnehmerzahlen. Doch das brauche noch Zeit, meint Anne Talinot. Insbesondere sei es schwer, auftragsgemäß mehr Jugendliche aus nicht-akademischen Familien zu fördern, die etwa wegen finanzieller oder auch geografischer Hürden bisher keinen Zugang zu internationalen Austauschprogrammen hatten.
Jugendliche mit besonderem Förderbedarf, die sind irgendwie schwer zu erreichen. So, wir müssen den Weg finden mit Kommunikation, mit Sozialnetzwerken, mit dem Pädagogen. Und das ist auch eine Herausforderung, was auch mit Europa zu tun hat. Wie können wir ein breiteres Spektrum von der Bevölkerung erreichen, damit wir den Populismus bekämpfen? Aber das ist eine sehr spannende Herausforderung.
Besuch bei Nathalie Boyer in Rosny-sous-Bois, einer Stadt im Osten von Paris. Dort leitet sie die Mission Locale, eine städtische Einrichtung, die 16- bis 25-Jährigen bei der Stellen- oder Ausbildungssuche hilft. Etwa 2000 Jugendliche werden jährlich betreut. Seit 2 Jahren gibt es eine Zusammenarbeit mit dem Jugendausbildungszentrum in Berlin. Dorthin werden jedes Jahr 12 junge Französinnen und Franzosen für 1 oder 2 Wochen vermittelt. Sie arbeiten dort gemeinsam mit deutschen Jugendlichen in einer Art Campus zusammen. Insbesondere metallverarbeitende Handwerkszweige sind bei den Franzosen gefragt.
Ils ont trouvé ça excellent.
Und bisher fanden es alle großartig, sehr bereichernd. Erst hatten sie Angst vor der Sprachbarriere, aber damit war es sofort vorbei. Sie haben einfach die Übersetzer-Apps ihrer Telefone benutzt. Manche konnten ein wenig Englisch und nicht wenige Deutsche konnten Französisch. Ich war bei 2 Aufenthalten dabei und jedes Mal fand etwa die Hälfte der Teilnehmer danach sofort einen Ausbildungsplatz, einige genau in dem Arbeitsbereich, den sie in Deutschland kennengelernt hatten.
Et pour certains liés au métier qu'ils ont essayé en Allemagne.
Umgekehrt kommen pro Jahr 15 deutsche Auszubildende nach Frankreich. Weitaus mehr melden sich an, entsprechend lang sind die Wartelisten. Die Mission Locale in Rosny-sous-Bois wird vom deutsch-französischen Jugendwerk gefördert. Die Departementsverwaltung gibt Geld sowie ein Sponsor aus der Industrie. Das könne es auf die Dauer nicht sein, meint Nathalie Boyer.
Il faut développer cette amitié franco-allemande et
Man muss diese deutsch-französische Freundschaft weiterentwickeln. Und das heißt vor allem, es braucht deutlich mehr Geld für solche Austauschprogramme. Sie sind so nützlich, aber noch können sie nur vereinzelt stattfinden. Gäbe es mehr Mittel und weitere Partnerschaften mit Deutschland, das wäre gut.
Devrait y avoir d'autres possibilités de monter plus d'actions et plus de partenariats avec l'Allemagne, ça serait bien.
Beim Pariser Goethe-Institut ist man mit dem wachsenden Interesse an der deutschen Sprache zufrieden. Genau 611 Kursteilnehmer werden dort derzeit unterrichtet, eine Steigerung von rund 10% im Vergleich zum Vorjahr. Doch eines, erzählt der stellvertretende Institutsleiter Stefan Brunner, habe sich auch im Jahr 1 nach dem Aachener Vertrag nicht geändert.
Ich glaube, die deutsche Sprache hat in Frankreich schon nach wie vor den Ruf, dass sie nicht so übermäßig wohlklingend sei und dass sie vor allem schwierig zu erlernen sei. Das ist ein Ruf, den Deutsch einfach mit sich rumschleppt.
Heute ist der offizielle deutsch-französische Tag, das haben wir schon berichtet, und jeden Tag ist eigentlich der deutsch-französische Tag für die deutsch-französische Hochschule. Sie hat ihren offiziellen Sitz in Saarbrücken, ist aber ein Netzwerk, ein Verbund aus 194 Partnerhochschulen, und ja, seit vielen Jahren ist sie eine attraktive Adresse für all diejenigen, die binational studieren wollen, deutsch-französisch oder auch umgekehrt, oder auch ein trinationales Studium ablegen wollen. Zurzeit hat sie 6.400 Studierende und sie hat seit Anfang des Monats einen neuen Präsidenten, nämlich Olivier Menz. Schönen guten Tag, Herr Menz.
Guten Tag, Frau Malaike.
Was ist die wichtigste Aufgabe, die Sie da gerade im Moment haben? Also wir feiern jetzt sozusagen ein Jahr nach dem Aachener Vertrag. Merken Sie davon was?
Wir merken das insofern, dass unheimlich viel Bewegung im Deutsch-Französischen vorhanden ist und dass gerade ganz viele Möglichkeiten sich eröffnen. Es ist gerade ein günstiges Zeitfenster, um viele Projekte anzustoßen. Und da haben wir mehrere, die wir gerade verstärkt versuchen. Eines davon ist die duale Hochschulbildung, ein anderes ist die binationale Lehrerbildung. Und da haben wir verschiedene Projekte, die wir gerade nicht nur anstoßen, sondern weiterführen.
Sie haben ja schon sehr viel geleistet in den vielen Jahren, in denen sie existieren. Sie haben etwa 1.500 Absolventen pro Jahr. Das sind alles Menschen, die zum Beispiel eine deutsch-französische Doppeldiplomierung haben. Wo kommen die denn dann eigentlich unter? Wie sind die Jobchancen?
Zum einen muss man sagen, dass die alle sehr schnell eine Stelle haben. Also die kommen sehr schnell unter. Sie haben in der Regel nach 3 Monaten einen Job, die meisten von ihnen. Und zwar einen Job in einem Bereich, für den sie ausgebildet sind. Und die große Mehrheit arbeitet im internationalen Markt. Also entweder im deutsch-französischen oder im europäischen Kontext.
Die Aufgabe, die ja die Deutsch-Französische Hochschule qua Amt hat, das steht so in ihren Statuten, ist die Stärkung von Zusammenarbeit in Hochschul und Forschung und auch die Steigerung der Mobilität. Heißt das, dass Sie die Mobilität auch durch die Veränderung zum Beispiel in das duale Studium noch erhöhen wollen? Mit anderen Worten, dass Sie auch stärker die Betriebe dazu bringen wollen, Ihre zukünftigen Leute binational ausbilden zu lassen?
Durchaus. Also Grundsatz für die DFH ist in der Tat, dass wir sagen, unsere Studierenden, die müssen einen Teil ihrer Ausbildung im jeweils anderen Land gemacht haben. Ohne können sie keine Doppeldiplomierung kriegen. Und im Augenblick in 2, 3 Pilotprojekten sind wir dabei, eben auch zunehmend Unternehmen dafür zu gewinnen, dass sie sich auf ein besonderes Ausbildungsmodell einlassen, das eben dazu führt, dass sie nicht nur in einem Land im Unternehmen arbeiten, sondern sowohl in beiden Ländern studieren, als auch in beiden Ländern im Unternehmen tätig sind.
Der Aachener Vertrag, den hatte ich schon kurz angesprochen, der ist jetzt genau ein Jahr alt. Darin wurde ja auch nochmal die Stärkung der Mobilität und auch des Fremdsprachenlernens des jeweils gegenüberliegenden Landes betont. Merken Sie davon was?
Es wäre schöner, man würde noch mehr davon merken.
Es ist sehr diplomatisch. Also,
man merkt erste Ansätze, dass durchaus das Interesse an der Sprache weiterhin vorhanden ist. Wir erkennen in beiden Ländern, dass die Französischlernenden oder die Deutschlernenden jeweils zumindest nicht gravierend abnehmen in ihrer Gesamtzahl. Aber wir wissen um die Gefahr in beiden Ländern, dass eben andere Sprachen auch attraktiv sind. Und das ist ein tägliches für das Erlernen der anderen Sprache kämpfen, an dem wir uns natürlich beteiligen, indem wir unter anderem in die Lehrerbildung investieren, indem wir auch mit den Kultusministerien im Gespräch sind und mit dem französischen Erziehungsministerium uns eben überlegen, wie wir auf schulischer Ebene dann eben auch dazu beitragen können, dass die jeweilige andere Sprache noch stärker und besser gelernt wird.
Was haben Sie für einen Vorschlag, um zum Beispiel auch Französisch in Deutschland etwas beliebter zu machen und andersrum Deutsch in Frankreich?
Der Vorschläge sind so viele gemacht worden und alle haben irgendwo nicht wirklich gefruchtet. Letztendlich geht es vor allen Dingen darum, auf der einen Seite wegzukommen von dem Label der Sprachen, dass es schwierige Sprachen sind. Das ist ja der Makel, den letztendlich die beiden Sprachen in dem jeweiligen Land haben. Und das macht es relativ schwierig, wenn man dann eben andere Sprachen anbietet, die vermeintlich leichter sind, die es de facto eigentlich nicht sind, aber auf den ersten Blick leichter erscheinen oder die nutzbringender erscheinen. Aber letztendlich geht es darum, deutlich zu machen, dass Deutschland und Frankreich eben die wichtigsten Partner gegenseitig sind und dass ohne die jeweilige Sprache es schwierig ist, auch auf dem Arbeitsmarkt am Ende. Das sind nun mal die wichtigsten Wirtschaftspartner und da muss man sich im Klaren sein, Englisch geht natürlich immer irgendwie, aber es macht vieles wesentlich leichter, wenn man in die Sprache des anderen kann. Damit kann man argumentieren, ob das für Schülerinnen und Schüler tatsächlich überzeugend ist, sei mal dahingestellt. Bei Eltern greift dieses Argument durchaus immer wieder.
Olivier Menz, der neue Präsident der Deutsch-Französischen Hochschule. Und wir wünschen Ihnen für Ihr neues Amt alles Gute und ein gutes Händchen. Und wir würden uns jetzt sehr freuen, wenn Sie uns vielleicht noch einen schönen französischen Satz mit auf den Weg geben würden.
Et maintenant, je vous souhaite une excellente journée franco-allemande qui soit bénéfique pour notre avenir commun et pour l'Europe. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren deutsch-französischen Tag, der fruchtbar sein möge für unsere gemeinsame Zukunft und für Europa.
Lehrerin und IT-Spezialist, das wollen 15-jährige Jugendliche am liebsten mal werden. Eine Sonderauswertung der PISA-Studie hat das heute ergeben. Beim Schulleistungsvergleich war nämlich auch danach gefragt worden, was man später mal machen möchte. Mädchen wollen außerdem noch Ärztin, Erzieherin oder Psychologin werden und die Jungs Industrie- und Automechaniker, Polizist oder Lehrer. Und diese Auswahl zeigt, dass Berufswünsche auch in einer sich rasch wandelnden Arbeitswelt doch recht traditionell gestaltet sind. Da stellt sich natürlich die Frage, woran könnte das liegen? Kennen die Jugendlichen vielleicht zu wenig andere Berufsmöglichkeiten? Oder was macht die Berufswahl sonst noch aus? Diese Frage gebe ich jetzt weiter an jemanden, der seit vielen Jahren bundesweit Berufswahlmessen veranstaltet. Christian Langhafel ist Geschäftsführer der Einstieg GmbH. Guten Tag, Herr Langhafel.
Hallo, Frau Malaike. Schönen guten Tag.
Hat Sie dieses Ergebnis der Berufswünsche überrascht?
Nein, tatsächlich nicht. Da kann man nicht von einer Überraschung sprechen. Die Jugendlichen stehen vor einer riesen Auswahl von Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten heutzutage. Es gibt über 20.000 Studiengänge und davon sind 10.000 für Abiturienten relevant. Wir haben 300 Ausbildungsberufe. Es ist also eine riesengroße Vielfalt, in der sie sich bewegen. Allerdings wenig neue Berufe. Und es gibt Stimmen in der Berufsausbildung, die sagen, dass 2/3 der Jugendlichen in 15 Jahren in Berufen arbeiten werden, die es heute noch gar nicht gibt. Es fehlt also vollkommen die Vorstellungskraft über das, was in 10 Jahren an Berufen am Markt überhaupt zugänglich sein wird.
Das bedeutet, dass Sie jetzt auf Ihren Messen unbedingt gegenarbeiten müssen.
Ja, das versuchen wir gemeinsam mit unseren Ausstellern. Wir versuchen über verschiedene Angebote mit der Virtual Reality, VR-Brillen und so weiter, die Digitalisierung auch in die Messen zu bringen und den Jugendlichen klarzumachen, dass hier die Zukunft liegt.
Was sind denn nach Ihren Erfahrungen jetzt die wichtigsten Kriterien für eine Berufswahlentscheidung?
Jugendliche heute sind sehr auch an sicheren Arbeitsplätzen interessiert, also Arbeitsplätze, wo sie wissen, dass sie dort eine berufliche Zukunft haben können. Geld spielt eine weniger große Rolle als in der Vergangenheit. Was wichtig ist, auch gerade für die neue Generation, ist eine gesunde Work-Life-Balance, also eine geregelte Arbeitszeit. Es verwundert uns immer wieder, dass die Jugendlichen heute keine Karriere im klassischen Sinne anstreben. Ich will mal Chef werden. das hat für sie gar keinen Wert mehr, sondern eher die Vereinbarkeit von Familie, Freizeit, Beruf.
Aber was würden Sie denn sagen, ist jetzt wirklich das Maß der Dinge für die Zukunft? Wo muss die Berufsorientierung hin, wenn man tatsächlich das gesamte Angebot stärker auch in die Köpfe und in die Entscheidung mit einbringen will?
Also wir erleben ja schon eine sehr starke Professionalisierung der Berufsorientierung. Das beginnt ja in der 8. Klasse an den Schulen mit der Berufsfelderkundung, mit Potenzialfeststellungsverfahren. Also es ist nicht so, dass es einen Mangel an Informationen gibt.
Und auch Praktika kommen dann später noch dazu.
Genau, Pflichtpraktika. Also auch Messen, nicht nur unsere Einstiegmesse. Es gibt zahlreiche Veranstaltungen in den Städten, wo Jugendliche die Möglichkeiten haben, in Kontakt mit Ausstellern zu treten, also Unternehmen und Hochschulen. Es ist also gar keine Frage des Informationsdefizites, sondern eher der Entscheidungskompetenz bei den Jugendlichen. Die Entscheidung für eine Sache bedeutet heute eine Entscheidung gegen ganz, ganz viele Tausende von anderen Möglichkeiten. Und das erschwert es Jugendlichen aus unserer Sicht, hier Nägel mit Köpfen zu machen. Also ist aus unserer Sicht nicht richtig zu schauen, wo habe ich die meisten Chancen, sondern zu schauen, was interessiert mich am meisten, wo sind meine Fähigkeiten.
Christian Langkafel war das. Dankeschön, der Geschäftsführer der Einstieg GmbH, über den ersten Schritt bei der Berufswahl. Und es ist natürlich auch wichtig zu wissen, welche Tätigkeiten künftig besonders interessant werden könnten, welche neuen Berufe oder Trendberufe es so gibt. Da wäre zum Beispiel der Data Scientist, die Biotechnologin, der Hörakustiker. Und einige dieser Berufe werden wir uns hier in Campus und Karriere in der nächsten Zeit in kleinen Alltagsreportagen näher anschauen.
Campus und Karriere. Unterwegs.
Und heute geht es um den Umwelt- und Ressourcenmanager. Was der so genau macht und was man dafür können muss, hat sich Katharina Thoms angeschaut.
Hier in dem gesamten Gebiet stinkt's, sagen wir so, oder hat's gestunken.
Das stimmt. Die Luft ist wieder rein zwischen den Wohnhäusern in Amzell im Allgäu. Der Abwasserkanal riecht nicht mehr nach verfaulten Eiern. Und dafür hat auch Raphael Armbruster gesorgt. Der blonde junge Mann zieht mit einem Metallhaken einen schweren Kanaldeckel zur Seite und guckt gespannt in den plätschernden Schacht.
Das ist eigentlich auch mit das Faszinierende an dem Beruf, finde ich. Der Normalbürger drückt eben auf die Toilettenspülung und weiß nicht, was passiert. Aber wenn sowas wie hier dann passiert, dass es stinkt oder dass das Abwasser nicht ordnungsgemäß abläuft, dann kommen wir ins Spiel.
Ein Löser von Alltagsproblemen ist der 31-Jährige und ein Vermittler.
Ich sehe mich eigentlich immer so als ein Zwischending zwischen dem Umweltthema und dem ganzen Bauingenieurwesen, also ich sag mal Umweltingenieur.
Seit knapp 3 Jahren arbeitet Armbruster in einem Ingenieurbüro im Allgäu. Mit einer Expertenfirma hat er untersucht, warum es seit Jahren immer wieder stinkt.
Wir haben hier große Restaurants, die zum Beispiel sehr fetthaltiges Wasser einleiten und haben dann verschiedene Maßnahmen entwickelt, wie wir das Problem in den Griff kriegen können.
Jetzt bindet Eisen den Gestank im Wasser und die Leitung wird häufiger durchgespült. Erstmal funktioniert es.
Ich habe heute Morgen erst die Rückmeldung von der Anwohnerin hier bekommen, dass es schon länger nicht mehr gerochen hat.
Armbruster hat sich im Studium auf Wasserwirtschaft spezialisiert. Als er vor knapp 8 Jahren angefangen hat, war der Studiengang Umwelttechnik und Ressourcenmanagement an der Hochschule in Konstanz am Bodensee noch brandneu.
Das Schöne an dem Studium war, dass wir Professoren hatten, die aus der Praxis kamen und die es anschaulich erklären konnten.
Eine Bibliothek, die über mehrfach ausgezeichnet wird, gell?
Der Leiter des Studiengangs ist so einer, Joachim Dach. Bauingenieur, hat in einem französischen Energieunternehmen gearbeitet, bevor er an die Hochschule kam. Dach führt stolz über den Campus in Konstanz.
Wir sind natürlich eine tolle Hochschule, aber der Bodensee hat auch seinen Beitrag, dass Studierende gerne bei uns studieren wollen. Ja?
Studieren kann man Umwelt- und Ressourcenmanagement auch in Bochum, in Bayreuth, Gießen und noch einigen anderen Hochschulen und Unis. Die Ausrichtung? Mal mehr umweltwissenschaftlich, mal mehr wirtschaftswissenschaftlich oder eben mit mehr Technik, wie hier. Die Vielfalt im Studium, das sei entscheidend, sagt der Prof.
Weil wir dieses breite, vernetzte Denken brauchen, von Ökologie, Klimaschutz, Energie, Recht, Betriebswirtschaft, dass man das alles im Kopf später zusammenbekommt. Ja.
Jedes Jahr fangen hier rund 40 Studierende an und versuchen, das im Kopf alles zusammenzubekommen. Die erste Hürde.
Also ich würde sagen, auf jeden Fall Mathe und technische Mechanik.
Ja, Mathe und technische Mechanik. Ich glaube, da können Sie über den ganzen Campus gehen und jeden fragen und der wird Ihnen dieses zwei Fächer nennen.
Wenn dann bei dem Thema Mathematik oder Mechanik oder Physik nur ein Augenrollen kommt, dann wird derjenige oder diejenige schon hier mit einigen Schwierigkeiten zu rechnen haben, weil das einfach zunächst einmal die Hürde darstellt.
Nach Pauken und vielen Prüfungen in den Grundlagen wird es schnell praktisch. Es wird viel ausprobiert, experimentiert in Umwelttechnik und Ressourcenmanagement, wie hier im Wasserlabor im Keller der Konstanzer Fachhochschule. In riesigen Becken quer durch den ganzen Raum können die Studierenden testen, was sie gerade in der Vorlesung gehört haben. Wie Wellen entstehen, sich auswirken an einer Kaimauer aus Beton. Auch ein Praxissemester ist Pflicht im Studium.
Es gehen Schüler und es kommen gereifte junge Erwachsene zurück.
Attraktiv ist das Studium auch, weil die Jobaussichten sehr gut sind. Inzwischen. Noch Studentin Verena Faustein erzählt von ihren ersten Erfahrungen auf Jobmessen.
Also am Anfang war es wirklich eigentlich komplette Ablehnung und manchmal hat man dann so ein Trostgeschenk bekommen. Aber Umwelttechniker, das ist der neueste Shit.
Auch weil immer mehr Umweltauflagen ein ganzheitliches Denken von Anfang an nötig machen, so die Experten. Und wer es wolle, dem stehe die ganze Welt offen, sagt Studiengangsleiter Dach.
Das sind zum Beispiel diese großen Ingenieurkonzerne zum Beispiel, die weltweit Ingenieurlösungen verkaufen. Da besteht ein stetiger und auch wachsender Bedarf.
Für Raphael Armbruster nicht nötig. Er ist glücklich in seinem Ingenieurbüro im Allgäu. Und hier draußen bei einem seiner größten Projekte.
Das, was wir hier sehen, ist der Mühlebach, der mitten durch die Bebauung läuft. Wenn der überschwappt, dann haben die praktisch das Wasser direkt im Wohnzimmer.
Der Damm ist brüchig. Das Ufer würde ein Hochwasser nicht aushalten. Bald kann endlich die neue Schutzmauer in den Boden gerammt werden.
Und hier in dem oberen Bereich wird man gucken, dass man das Ganze naturnah ausbaut. Dass Störsteine dann eingebaut werden, dass die Fische und die ganzen Tierchen, die da drin schwimmen, sich dann auch wohlfühlen.
Eins seiner ersten großen Projekte wäre dann abgeschlossen. Nach knapp 3 Jahren. Geduld muss ein Umweltingenieur also auch haben.
Und hier kommt noch eine Investition in die Zukunft. Das Bundesverkehrsministerium fördert mehrere Hochschulprofessuren zum Radverkehr. Mit dem Thema in den Hörsälen soll die Attraktivität des Fahrradfahrens weiter gesteigert werden, sagte jetzt Verkehrsminister Scheuer. Ziel sei, Fachkräfte auszubilden, die ihr Know-how dann vor Ort einbringen und in den Kommunen und Städten umsetzen. Das Ministerium fördert diese Professuren an 7 Hochschulen. Zum Teil sollen diese noch in diesem Jahr starten und maximal gibt es für 5 Jahre einen jährlichen Höchstbetrag von 400.000 Euro pro Professur. Neue Kinofilme und ein Gespräch mit Schauspielerin Nina Hoss. Das haben die Kollegen in Corso Kunst und Pop gleich im Angebot nach den Nachrichten um 15 Uhr. Für Campus und Karriere sage ich danke fürs Zuhören und fürs Interesse. Am Mikrofon war Kate Malaike.